Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Heute mit Katja Bigalke. Hallo. Und wir wenden uns der wichtigen Frage zu, wie es gelingen kann, Stadträume der Spekulation zu entziehen. Welche Möglichkeiten es gibt, Wohnen auch langfristig bezahlbar zu machen und auch dem Einzelhandel eine Chance zu geben, neben den großen Ketten überleben zu können, die ja zunehmend allein das Bild unserer Metropolen prägen. International gibt es einige Ansätze, die da durchaus nachahmenswert sind. Viel diskutiert wurde etwa das Beispiel der Stadt Amsterdam, wo eine Mehrheit der selbstgenutzten Einfamilienhäuser zum Beispiel durch Erbbaurecht im Eigentum der Stadt verblieben sind, die Stadt also irgendwann wieder Zugriff auf diese Flächen hat und so sich Handlungsspielräume erhält. Auch Wien macht regelmäßig Schlagzeilen mit vergleichsweise günstigen Mieten. Auch hier gehört der Stadt ein Großteil des Wohnungsbestands und auch des Baugrunds. Schätzungen zufolge wohnen 6 von 10 Wienern auch im geförderten Wohnbau. Auch hier kommt der Stadtverwaltung also eine ganz wichtige Rolle zu. Genauso wie in Helsinki. Auch hier ist der Miet- und Immobilienmarkt wie überall angespannt. Auch hier übersteigt die Nachfrage das Angebot. Der Spekulation mit Immobilien werden aber klare Grenzen gesetzt. Michael Franzen hat sich umgehört.
Die Umzugskartons, sie stapeln sich noch in Espoo, der Nachbargemeinde der finnischen Hauptstadt Helsinki.
Ja, work in progress.
Der guten Laune von Jochen von Brocke tut das keinen Abbruch. Erst vor ein paar Tagen hat sich der deutsche Chemiker seinen finnischen Traum vom Eigenheim erfüllt.
Der Kauf in Finnland ist insofern cool, als es hier ohne Notar und ohne großen bürokratischen Aufwand geht. Der Kauf war ein Termin bei der Bank. Also so ein bisschen untypisch ist, dass es hier direkt in das Badezimmer mit Sauna geht.
Die hauseigene Sauna, Standard in Finnland. Am Donnerstag ist der Wissenschaftler, der für die Europäische Chemikalienagentur in Helsinki arbeitet, in sein 80er-Jahre-Einfamilienhaus eingezogen. 415.000 Euro hat er dafür ausgegeben.
In Finnland kauft man, um drin zu wohnen und selten als Investitionsobjekt. Da werden immer direkt 30% Kapitalertragssteuer fällig, ohne Wenn und Aber, ab dem ersten Euro.
Mehr als 30 Objekte hat sich der 42-Jährige zusammen mit seiner Frau angeschaut, anfangs auch im Stadtzentrum Helsinkis. Doch spätestens nach dem vierten Termin schwante ihn 700.000 Euro für eine 100 Quadratmeter Wohnung in suboptimaler Lage. Das wird nichts. Dann lieber raus nach Espoo. Bis ins Zentrum der Hauptstadt sind es mit den Öffentlichen auch nur 45 Minuten. Alles prima, wenn da nicht eine finnische Spezialität wäre, die Hausbesitzern den Angstschweiß auf die Stirn treibt. Alle 50 Jahre müssen die Rohre erneuert werden.
Wenn man es nach der neuen Methode macht, wo ein Kunststoff in das bestehende Rohr eingegossen wird und das dann von innen quasi versiegelt, dann kostet das so um die 500 Euro den Quadratmeter. Und wenn man das nach der klassischen Methode macht, Wand aufstemmen, Rohre raus, Wand wieder zu und alle Feuchträume renovieren, dann sind das eben 1.000 Euro pro Quadratmeter.
Natürlich kennt auch Jana Nero das Dilemma mit den Rohren. Sie arbeitet in einem unscheinbaren 80er-Jahre-Kasten in Helsinki. Hier hat Hekka ihren Sitz, die kommunale Wohnungsgesellschaft Helsinkis. Jana als Chefin das Sagen.
We are not making profit.
Hekka ist gemeinnützig, so schreibt es das Gesetz vor. Knapp 50.000 staatlich geförderte Wohnungen sind im Bestand der größten nicht kommerziellen Wohnungsgesellschaft des Landes. Das sind gut ein Viertel aller Sozialwohnungen Finnlands.
Wir wachsen kontinuierlich. Unser Bestand wird immer größer. Wir verkaufen ja auch keine unserer Häuser und Wohnungen. Trotzdem wird unsere Warteliste länger und länger. Aktuell haben wir 22.000 Bewerber. Wir bauen pro Jahr nur 500 bis 700 neue Unterkünfte. Für mehr reicht das Geld nicht. Es zieht auch so gut wie niemand aus. Kein Wunder, unsere Mieten sind unschlagbar günstig.
Zwischen 7,50 Euro und 15,40 Euro pro Quadratmeter verlangt Hekka an Miete. Warm, je nach Lage und Größe der Wohnung. Auf dem freien Immobilienmarkt müsste man in Helsinki 20-50% mehr zahlen. Sozialwohnungen sind begehrt, auch weil ihr Anteil am gesamten Wohnungsmarkt Finnlands auf 13% gefallen ist. Der soziale Wohnungsbau den neoliberalen finnischen Regierungen der letzten 10 Jahre war eher ein Dorn im Auge. Die Mittel flossen immer spärlicher. Letztes Jahr 2,5 Milliarden Euro. Selbst das finnische Wohnrechtssystem stand auf der Kippe. Doch dagegen lief nicht nur die Hacker-Chefin Sturm, sondern auch Jouni Parkkunen. Der Direktor von KOVA, dem Dachverband der gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften Finnlands, ist zu Jana ins Büro gekommen.
This right of occupancy system, which is quite similar to the rental system, but
unser Wohnrechtssystem ist ähnlich dem sozialen Wohnungsbau, mit einem entscheidenden Unterschied. Unter diesem Modell mietest du ein Haus oder eine Wohnung und zahlst einmalig 15% des Marktwertes an den Besitzer. Wir nennen diese Summe immer das Schlüsselgeld. Wenn du die 15% gezahlt hast, kann dir niemand mehr den Wohnungsschlüssel wegnehmen. Niemand kann dir kündigen. Das ist der Vorteil. Ansonsten funktioniert es ähnlich wie unser System der Sozialwohnungen.
Wer aus einer Wohnrechtswohnung auszieht, erhält das Schlüsselgeld zurück. Rund 46.000 dieser Wohnungen gibt es in Finnland. Das sind weniger als 2% der mehr als 3 Millionen Wohnungen im Land. Dass sich ihr Anteil erhöhen könnte, nein, meint Jana, die Hacker-Vorsitzende, daran glaube sie nicht. Es sei denn, es gebe nach der Parlamentswahl Mitte des Monats eine linke Mehrheit. Die in den Umfragen führenden Sozialdemokraten und auch die Grünen wollen mehr Geld in den sozialen Wohnungsbau pumpen, das Mietrecht stärken.
In einigen Bereichen ist unser Mieterschutz ganz gut. Der kann beispielsweise nicht ohne weiteres gekündigt werden. Das ist positiv. Weniger positiv ist, dass es auf dem freien Immobilienmarkt keine Preiskontrolle gibt. Anders als auf dem sozialen Wohnungsmarkt. Doch auf dem freien Markt kann ein Vermieter so viel nehmen, wie er will. Da sind die Mieter in einer vergleichsweise schwachen Position.
In that system, the tenants are in a quite vulnerable position, I would say.
43.000 Neubauten feierten letztes Jahr in Finnland Richtfest, davon 9.000 Sozialwohnungen. Jana schaut entgeistert. Sozialwohnungen, das Wort mag sie gar nicht. Lieber redet sie von erschwinglichen Wohnungen. Denn erschwingliche Wohnungen stehen nicht nur einkommensschwachen Leuten zur Verfügung. Noch so eine Besonderheit in Helsinki. Die Kommune schreibt nicht nur vor, dass ein Viertel aller Wohnungen in Neubaugebieten erschwinglich, also staatlich gefördert sein müssen. Die Stadtoberen setzen auch auf das sogenannte soziale Mischprinzip. Heißt, auch Gutverdiener dürfen in die subventionierten Wohnungen einziehen.
Ich bin stolz auf unser Modell in Helsinki, Wohngebiete zu mischen. Du musst nur nach Schweden schauen. Da gibt es diese Ghettos, wo sich selbst die Polizei nicht reintraut. So etwas haben wir in Helsinki nicht. Wir haben keine Wohnsilos nur mit Arbeitslosen. Überall in der Stadt stehen Sozialwohnungen neben privaten. Das beste Beispiel ist Kalasatama, unser großes Neubaugebiet. Dort hast du Hackerwohnungen direkt neben sehr teuren Townhouses. Wir sorgen sogar in einem und demselben Haus für den richtigen Mix, damit in unseren Hackerwohnungen nicht nur ganz arme Leute wohnen.
Eine gute Mischung, wohl eines der beliebtesten Schlagwörter in der Stadtentwicklung und auch ein Thema, wenn es ums Gewerbe geht. Es ist ja keine Neuigkeit, dass sich Innenstädte immer mehr angleichen, dass der Einzelhandel hier auf dem Rückzug ist und es sich in manchen Lagen nur noch die immer gleichen großen Ketten leisten können, wirklich hier einzuziehen. Auch Paris hat damit ein Problem in Spitzenlagen, wie zum Beispiel den Seine-Inseln bei Notre-Dame. Da liegen die Immobilienpreise inzwischen bei durchschnittlichen 14.649 Euro pro Quadratmeter und das treibt natürlich auch die Mieten in die Höhe. Auch für das Gewerbe. Warum es in der Stadt trotzdem noch überall kleine Buchhandlungen, Bäcker oder zum Beispiel Metzger gibt, erklärt Suzanne Krause.
Rue du Faubourg Saint-Denis im 10. Pariser Arrondissement, einen Katzensprung vom Ostbahnhof entfernt. Zwischen vielen abgeblätterten Fassaden und manch obskurer Boutique mit Ramschware sticht ein knallroter Eingang gleich ins Auge. Die Auslage des Feinschmecker-Fleischerladens. Vor der Tür steht ein Hähnchengrill. Drinnen liegt die Ware in verglasten Kühlregalen, rechts und links die Wand entlang. Der Raum ist winzig, aber der ganze Stolz von Christian Laurent.
Ich bin aus Lothringen und habe mich auf traditionelle Wurstwaren aus meiner Heimat spezialisiert. Im Mai 2010 habe ich aufgemacht, vor bald 9 Jahren.
Zuvor hatte Laurent eine Metzgerei in einem anderen Pariser Quartier. Dann stieß er auf ein einmaliges Angebot, den hiesigen Laden, 45 Quadratmeter groß, für 1500 Euro pro Monat.
Meine Miete ist super günstig. Ich zahle ein Drittel weniger als gleich große Läden in der Straße. Und zudem musste ich keinen Ablass für die Übernahme des Pachtvertrags leisten. Investieren brauchte ich nur in die Ladenausstattung.
Kurzum, das Ladenlokal von Laurents Fleischerei ist ein Schnäppchen. Zu verdanken hatte das der Cemaest, eine Institution, die sich um den Erhalt des Pariser Einzelhandels kümmert, im Auftrag und mit Geldern vom Rathaus. Der Stadtrat hat diesbezüglich einen Aktionsplan für mehrere Viertel aufgelegt. Dort hat die Cemaest Vorkaufsrecht auf Ladenlokale, die veräußert werden. Unter den Pachtinteressenten wählt die Cemaest den aus, dessen Warenangebot am besten ins Viertel passt. In der Rue du Faubourg Saint-Denis hat Christian Laurent schnell Kundschaft gefunden.
Es läuft richtig gut. Anfangs war ich noch alleine. Inzwischen arbeiten wir hier zu fünft und am Wochenende kommt noch eine Kassiererin dazu. Ich kann nicht klagen.
Auch Marie Boudier strahlt über das ganze Gesicht. Boudier packt gerade Ware aus. Ihr kleiner, sehr bunter Spielzeugladen in der Rue du Château d'Eau liegt 10 Gehminuten von Laurents Fleischerei entfernt.
Die Rue du Château d'Eau hat sich in den letzten Jahren ziemlich verändert, vor allem dank der Cemaest. Gleichzeitig mit mir haben nebenan ein Laden für Wandteppiche und eine Boutique für Einrichtungsgegenstände aufgemacht. Das hat zahlreiche andere Händler angezogen. Früher gab es nur Textilgrossisten in der Straße. Heute reiht sich ein kleiner Laden an den anderen. Und die Kundschaft kommt zum Teil sogar von weit her, weil es hier nun sehr spezielle Läden gibt.
Der End-30er im Hipster-Look, der in Boudiers Laden nach einem Geschenk sucht, nickt zustimmend. Er lebt in der Nachbarschaft.
Dans un quartier comme celui-ci, oui, c'est très satisfaisant. Il y a une vraie vie de quartier, il y a des...
Das Viertel ist überaus lebendig. Im Umkreis von ein paar hundert Metern kann man kaufen, was das Herz begehrt, bis abends um 10. Ich wohne seit 20 Jahren in der Gegend. Seit 10 Jahren ziehen immer mehr junge Familien her, machen neue Läden auf. Das Leben ist hier sehr angenehm.
Das findet auch die Spielzeughändlerin Marie Boudier.
Wenn ein Laden, den die Cemaest verpachtet, floriert, kann der Betreiber die Räumlichkeiten sogar käuflich erwerben. Ich bin seit 2 Jahren Besitzerin meines Ladens. Die Cemaest erleichtert uns Einzelhändlern sehr das Leben. Der Kaufpreis liegt unter dem normalen Marktpreis, ganz abgesehen davon, dass kaum je ein Ladengeschäft zum Verkauf steht.
Hunderten kleiner Geschäftsleute hat die gemeinnützige Einrichtung Cemaest in den letzten 15 Jahren gewissermaßen in den Sattel geholfen. Der Startschuss fiel 2004 im 11. Arrondissement, einem traditionellen Kleine-Leute-Viertel. Dort hatten sich nach und nach Textilgrossisten breitgemacht. An mancher Ladenfassade klebte noch ein uraltes Bäckereischild, doch drinnen hing dutzendfach ein und derselbe Boutiquenfummel und an der Tür warnte ein Schild: nur für Händler. Bei den Viertelbewohnern wurde der Groll immer lauter, bis das Rathaus eine Revitalisierungspolitik beschloss und die Cemaest ihre Arbeit aufnahm und mit Erfolg gegen die Verödung des Stadtteils vorging. Olivia Polski, als Stadträtin zuständig für die Bereiche Einzelhandel und Handwerk, zieht eine erste Bilanz.
Bei dieser ersten lebendige Quartiere genannten Aktion haben wir festgestellt, wenn wir nur 5% der Ladenzeile in einer Straße an interessante Einzelhändler verpachten, dann gelingt es nach und nach, die frühere Monokultur durch ein vielfältiges geschäftliches Einkaufsangebot zu ersetzen.
2017 startete die Cemaest ein neues Programm zur Wiederbelebung des Einzelhandels mit einer Laufzeit von 12 Jahren und einem Budget von 36 Millionen Euro. Über Pachteinnahmen und Erlöse aus den Ladenverkäufen fließt das Geld peu à peu in die Stadtkasse zurück. Im Visier hat die Cemaest einerseits bestimmte Stadtteile, andererseits eine spezielle Branche, erklärt deren Direktorin Emmanuelle Oss.
Bei Buchhandlungen und Verlagen dürfen wir in ganz Paris intervenieren. Denn sie könnten ohne öffentliche Hilfe nicht überleben. Das liegt an der Buchpreisbindung in Frankreich und auch an der Konkurrenz durch Amazon. Wenn die Mieten hochgehen, bleiben die Buchhändler auf der Strecke. Wir verwalten im städtischen Auftrag nun 50 Buchhandlungen. Da handelt es sich wirklich um eine politische Entscheidung. Ohne die gäbe es heute in Paris so gut wie keinen unabhängigen Buchladen mehr.
Die Aktivitäten des CMAS in Paris dienten der Macron-Regierung als Vorlage für ihr sogenanntes Stadtherz-Aktionsprojekt. Ein 5-Milliarden-Euro-Programm, um in 222 französischen Städten das Zentrum und die Geschäftswelt neu zu beleben. Dass das notwendig ist, weiß auch Fleischer Christian Laurent.
Früher hatte ich einen Laden in Metz. Damals gab es 20 Fleischereien im Viertel. Als ich neulich mal wieder hinkam, fand ich nur noch einen einzigen.
Laurents Frau hat kürzlich in der Nachbarschaft einen Käseladen eröffnet, dank des CMAEST. CMAEST-Direktorin Emmanuelle Ost schwört, mit ihrer Institution mache sie Stadtpolitik wichtig und richtig.
Ein Paris, dans lequel on peut continuer à flâner.
Paris soll weiterhin zum Flanieren einladen. Wenn es hier nur noch die ewig gleichen Ladenketten gäbe, wäre es vorbei mit dem Flanieren.
Wohnen und Flanieren muss möglich sein, sonst sterben Städte aus. Und dabei kommt der Stadt selbst natürlich auch eine wichtige Rolle zu als Regulierer. Manchmal ist aber auch weniger Regulieren mehr. Da kann man von Tokio lernen. Alleine was die Nutzung des Raumes angeht, ist die japanische Hauptstadt mit ihren 9,5 Millionen Einwohnern durchaus kreativ. Stichwort Nachverdichten. Im Vergleich zu Berlin zum Beispiel leben hier 4-mal mehr Menschen auf derselben Fläche. Unter ihnen auch unser Korrespondent Martin Fritz. Vielleicht beschreiben Sie erstmal, wie die Ist-Situation aussieht. Wie ist das in Tokio, dieses Verhältnis zwischen Eigentum und Mietwohnung? Wie sieht das Angebot- und Nachfrageverhältnis aus?
Ja, wir haben hier eindeutig einen Mietermarkt. Das heißt, das Angebot ist viel größer als die Nachfrage. Je nach Stadtteil stehen zwischen 5% und 20% der Wohnungen leer. Das heißt, wenn ich als Mieter hier auf den Markt gehe und eine Wohnung suche, dann kann ich mir aus sehr vielen Angeboten sehr schnell was aussuchen und auch sehr schnell einziehen. Und es gibt auch ein sehr breites Angebot. Das heißt, es gibt sehr billige Wohnungen, wenn auch mit schlechter Qualität und weit weg vom Bahnhof. Darauf achten die Japaner sehr. Und dann gibt es Wohnungen, die natürlich sehr gut ausgestattet sind und ganz nah am Bahnhof sind. Die sind von der Miete her sehr viel teurer als in Deutschland. Aber grundsätzlich habe ich sehr viel zur Auswahl.
Das heißt, es ist eigentlich ein Traum. Es gibt keine Not.
Ja, es gibt keine Not, aber eine Kehrseite dieses japanischen Systems ist, dass die Wohnungen viel kleiner sind als in Deutschland. Also da möchte man sich nicht gerne lange drin aufhalten, sage ich jetzt mal ganz verknappt. Also ich habe zum Beispiel mal in einer Wohnung gewohnt, mit dem Zug brauchte man vielleicht 10 Minuten von dort bis zum Bahnhof Shinjuku. Das ist der größte Umsteigerbahnhof der Welt. Das ist also eine sehr, sehr gute Wohnlage. Ich hatte eine Neubauwohnung, die gerade auf den Markt gekommen war. Ich wohnte im 18. Stock und hatte wirklich einen tollen Ausblick. Aber die Wohnung war mit Küche und allem drum und dran nur so ungefähr 15 Quadratmeter groß. Also ich habe da nicht sehr viel Platz drin gehabt. Die Japaner haben ja dann diese Gewohnheit, Futons auszurollen, um diese Wohnung maximal zu nutzen. Aber ich bekomme dann für mein Geld sehr wenig Wohnraum. Diese Wohnung hat ungefähr 1200 Euro gekostet.
Für 15 Quadratmeter?
Genau, aber sehr im Zentrum. Dann kam hier die große Finanzkrise und da mein Einkommen in Euro ist, bin ich sofort umgezogen, um meine Kosten zu senken und bin an den Stadtrand gezogen. Dort habe ich dann eine Wohnung für 30 Quadratmeter bekommen, ungefähr zum halben Preis. Also die Preisunterschiede sind sehr groß innerhalb von Tokio. Von dort hatte ich dann vielleicht so mit dem Zug 35, 40 Minuten bis zum Bahnhof Shinjuku zu fahren. Die Fahrtkosten sind nicht niedrig, aber verglichen mit der eingesparten Miete hat sich der Umzug gelohnt.
Sie haben eben von dem japanischen System gesprochen. Wie muss man sich das denn vorstellen? Wird dieser Wohnraum, wird der Wohnungsmarkt, wird der staatlich reguliert? Tut die Stadt etwas? Sind Mieter besonders geschützt oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, Mieter sind, glaube ich, ähnlich gut geschützt wie in Deutschland. Also wenn man hier irgendwas gemietet hat, kann der Vermieter eigentlich kaum noch einen rausbekommen aus der Wohnung, selbst wenn ich keine Miete zahle. Es gibt natürlich schnell einen Rechtsstreit, aber im Prinzip kann ich nicht aus dieser Wohnung so leicht rausgeklagt werden. Die Regulierung findet über eine Art Mietspiegel statt, der von der Stadt veröffentlicht wird. Das heißt, wenn ein Vermieter zu mir kommt, dann muss er nachweisen, dass seine Mietforderung innerhalb der normalen Miete für dieses Gebiet und für diese Qualität ist. Und dafür gibt es halt eben den Mietspiegel, ähnlich wie in Deutschland. Also als Mieter hat man es hier ganz gut. Andererseits, die Vermieter sind natürlich nicht dein bester Freund. Also die haben einige hübsche Daumenschrauben. Also zum Beispiel muss ich immer 2 Monate Kaution zahlen und man muss davon ausgehen, dass die beim Ausziehen weg ist, weil der Vermieter immer irgendwas findet, was man beschädigt hat und was angeblich so teuer ist zu reparieren, dass die Kaution weg ist. Also hier darf man zum Beispiel als Mieter nichts an die Wände kleben und keine Löcher in die Wände bohren. Und wenn ich das mache, dann kann man schon davon ausgehen, dass meine 2 Monate weg sind.
Okay, das ist also ziemlich drastisch.
Genau.
Kommen wir nochmal auf die Ausstattung der Wohnung zu sprechen. Sie haben gesagt, das ist relativ einfach. Die Wohnungen sind auch ziemlich klein. Würden Sie sagen, das ist auch einer der Gründe, warum man doch eine relativ große Bandbreite an unterschiedlich preisigen Wohnungen in Tokio findet und warum es auch relativ einfach ist, an Wohnungen zu kommen, weil man sich einfach dort auf kleinerem Raum sozusagen bewegt und auch in Kauf nimmt, dass die Ausstattung nicht ganz so wertig ist vielleicht?
Ja, das liegt vor allen Dingen daran, weil hier viel schneller gebaut und abgerissen wird. Also in Deutschland kennen wir Altbauten, die dann irgendwie aus dem 19. Jahrhundert sind und aus den 50er Jahren gibt es Bauten. Und dann gibt es natürlich Neubauten. Also das alles gibt es im Prinzip in Japan nicht. Es gibt kaum Häuser, die älter sind als 50 Jahre. Man kann das an den Steuerabschreibungen sehen. Also wenn ich eine Eigentumswohnung kaufe und ich die über die Steuer abrechne, dann ist die nach 34 Jahren abgeschrieben. Das heißt, der Wert dieser Wohnung wird dann mit null angesetzt, weil die auf dem Markt, wenn ich sie verkaufen würde, auch nur noch 0 Yen oder Euro wert ist. Das heißt also, innerhalb von 34 Jahren habe ich meinen gesamten Kaufpreis verloren. Und das ist natürlich ein großer Nachteil und das erklärt auch die sozusagen großen Unterschied in der Ausstattung. Also die vor 34 Jahren gebaute Wohnung, die hat dann oft nur so eine einfache Küche da drin und eben diese Nasszellen. Und die ganz neuen Wohnungen, die sind dann eben ausgestattet mit Klimaanlagen, die gleichzeitig als Heizung und zur Kühlung dienen. Und dann bekomme ich wesentlich mehr für mein Geld. Aber wie gesagt, die Miete für die alten Wohnungen ist viel, viel niedriger, weil die Wohnung nichts mehr wert ist.
Würden Sie sagen, das ist vielleicht auch insofern nicht so ein ganz schlechter Ansatz, da nicht so hohe Standards einzuführen, als dass es so eben noch eine gewisse Auswahl gibt? Das wird ja häufig in Deutschland zum Beispiel von Architekten kritisiert, dass die Standards so hoch sind, dass man eigentlich gar nicht mehr günstig bauen kann.
Ja, also ich sag mal, als jemand, der selber lange in Deutschland gewohnt hat, würde ich sagen, ja, der Standard in Deutschland ist übertrieben hoch und in den letzten Jahren hat das ja auch noch alles extrem zugenommen. Hier ist aber das Gegenteil der Fall. Also wenn ich hier in eine Wohnung einziehe, auch in die neueren Wohnungen, dann muss man damit rechnen, wenn das so normaler Standard ist, dass es keine Doppelverglasung gibt, sondern nur Einfachverglasung. Da muss ich damit rechnen, dass die Türen ja nicht so passgenau schließen. Das heißt also, im Prinzip zieht es ständig. Und es gibt auch keine Zentralheizung, sondern ich muss mit der Klimaanlage heizen, was natürlich unangenehm ist im Winter, wenn da so heiße Luft von oben heruntergepustet wird. Also der Komfort ist sehr schlecht, die Wände sind extrem dünn, also ich höre alles ganz genau, was meine Nachbarn machen. Und weil die Isolierung so schlecht ist, ist auch die Energie, die ich aufwende, sofort wieder draußen. Also das ist sozusagen die Kehrseite, wenn man so lasche Bauvorschriften hat wie hier in Japan.
Gibt es denn etwas, was wir lernen können, zum Beispiel von der Art und Weise, wie Wohnraum genutzt wird in Tokio? Es ist ja häufig eine sehr viel effizientere Wohnraumnutzung offenbar vorhanden, als man das von hier kennt. Und auf der anderen Seite hört man auch oft von sehr tollen Ansätzen, wie man in Handumdrehen zum Beispiel so einen Raum umwandeln kann, von einem Wohnraum in einen Arbeitsraum. Also es gibt da immer alle möglichen Klapptechniken und Möglichkeiten, Räume schnell zu verwandeln.
Ja, ich denke mal, eine interessante Sache ist natürlich tatsächlich, dass die Japaner es schaffen, auf wenig Raum zu leben und auch Familien bewusst kleine Wohnungen wählen, um auch um Kosten zu sparen, weil sie das Geld dann in die Ausbildung ihrer Kinder investieren. Was man natürlich lernen kann, und das ist ja auch inzwischen eine Bewegung, die in Deutschland inzwischen angekommen ist, sind diese Tiny Houses, also diese Mini-Häuser, die irgendwelche Baulücken ausfüllen. Also da sind die Japaner tatsächlich Meister drin, dass man auch selbst dreieckige Grundstücke oder trapezförmige Grundstücke so zubaut, dass man tatsächlich da genug Wohnfläche schafft. Das geht aber auch nur, weil hier eben die Bauvorschriften das erlauben. Zum Beispiel hat der normale Japaner, wenn er ein Haus baut, benutzt er nicht mehr als 100 Quadratmeter Fläche und darf auch fast die gesamte Fläche zubauen, während das ja in Deutschland sofort gegen diese Versiegelungsvorschriften verstoßen würde.
Zu viele Vorschriften machen es manchmal eben auch schwerer, kreative Lösungen zu finden, um die Wohnungsnot zu lindern. Eindrücke waren das von unserem Japan-Korrespondenten Martin Fritz. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.